Sport und Business, Ironman-Triathlon und Vollzeitjob in der IT. Ich bin Kerstin Türmer, herzlich willkommen bei Sport und Business. Mein heutiger Gast betreibt Triathlon und das erfordert viele Stunden an Training. Er ist Vollzeit angestellt und wir sprechen über seine Leidenschaft, sein Zeitmanagement, mentale Stärke und was er aus seinem Sport fürs Business und fürs Leben lernt und dir weitergibt. Herzlich willkommen, Wolfgang Epting.
Herzlichen Dank für die Einladung, Kerstin. Ich freue mich riesig, hier sein zu dürfen.
Und ich mich erst, Wolfgang. Das ist schon wieder so ein Lieblingsthema, unser Sport. Du bist schon so viel weiter, aber ich freue mich sehr, über genau das Thema zu sprechen, denn Sport und Business, wer, wenn nicht du, vereint das? Also ich bin gespannt auf deine Antworten heute. Wie hast du denn den Tag heute begonnen? Hast du heute auch schon Sport gemacht?
Tatsächlich heute noch nicht. Ich habe ein klein wenig Halskratzen und bin da etwas vorsichtig, sodass ich dann aufs Wochenende wieder fit bin und dass es entsprechend nicht schlechter wird. Ich trage das schon ein paar Tage mit mir rum und von daher nehme ich das auf jeden Fall ernst. Aber normalerweise laufe ich morgen schon mal ganz gern eine kleine Runde morgens. Der Morgen, der hat was, da können keine Termine dazwischen kommen. Und von daher mache ich das normalerweise auch schon mal ganz gerne.
Ironman ist ja die Triathlon-Langdistanz. Ich sage es nochmal für alle Zuhörer auch: 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und ein anschließender Marathon, also 42,195 Kilometer laufen. Oft wird ja gefragt, ob das alles hintereinander stattfindet oder an mehreren Tagen. Nein, es ist ein Wettkampf. Wie bist du denn zu diesem Sport gekommen?
Tatsächlich habe ich, wie so viele, begonnen, Fußball zu spielen und habe dann aber festgestellt, dass ich eine gewisse Affinität schon habe zum Ausdauersport. Zunächst Radfahren, dann ein klein bisschen gelaufen. Schwimmen konnte ich ehrlich gesagt jetzt nicht so gut. Und dann habe ich eines schönen Sonntagnachmittags die Übertragung des Ironman Hawaii im Fernsehen gesehen und dann war ich irgendwie entzündet und habe dann begonnen zu schwimmen und dann war es eigentlich mehr oder weniger auch schon um mich geschehen. Ich habe dann meinen ersten Ironman 2000 in Rot, damals als Rot noch unter dem Ironman Branding veranstaltet hat, absolviert. Bin dann nach 1,45 aus dem Wasser gekommen. Und das hat mich allerdings jetzt alles nicht davon abgehalten, dann weitere 18, also jetzt mittlerweile 19 Ironmans zu absolvieren. Und ich bin immer noch begeistert und habe jetzt auch für nächstes Jahr mir dann meinen 20. Ironman vorgenommen, in Frankfurt dieses Mal wieder.
In der Stadt, wo ich lebe, du weißt es, an der Laufstrecke des Ironman. Ich gucke drauf aus meiner Wohnung. Das ist schon was Besonderes. Ist denn deine Motivation das tägliche Training, das dir gut tut und auch Freude bereitet, oder eher das große Ziel am Ende des monatelangen Trainings, wenn du dann im Wettkampf unterwegs bist und schließlich die Ziellinie überquerst?
Ja, beides eigentlich. Ich war vielleicht früher mehr extrinsisch motiviert, mittlerweile mehr intrinsisch. Ich habe einfach Freude daran, an der Bewegung und am Training. Das bereichert meinen Alltag, vielleicht auch als Ausgleich zu meinem Beruf. Und deshalb möchte ich das einfach jetzt an der Stelle nicht missen. Auf der anderen Seite denke ich, dass alles zielführender wird, wenn man tatsächlich sich irgendwie Ziele setzt. Und das ist bei mir der Ironman ist natürlich jetzt ein extremes Ziel, wie viele Menschen wahrscheinlich dann sagen würden. Aber ich bin eigentlich der Meinung, wenn man diese Entscheidung einmal getroffen hat, also ich möchte nächstes Jahr einen Ironman oder eine Mitteldistanz machen, ist ja mal ganz egal, dann hat man eigentlich die tagtägliche Entscheidung hat man dann schon ein Stück weit vorweggenommen. Das heißt, ich muss nicht jeden Tag überlegen, ziehe ich mir jetzt die Laufschuhe an oder setze ich mich jetzt eher auf die Couch, sondern ich habe entschieden, ich möchte das erreichen. Und dann gibt es eigentlich nur noch die alternative Laufschuhe. Das ist so.
Und wenn man einmal angefangen hat, darfst du dann auch Freude bereiten. Das ist ja meistens dieser erste Moment, ziehe ich jetzt die Schuhe an, es ist gerade kalt, wir haben die Aufzeichnung im Winter, also ich finde es sehr kalt im Moment. Aber wenn man dann erstmal draußen und unterwegs ist, dann tut es ja doch gut.
Ja, aber auf der anderen Seite hast du natürlich schon auch recht, wenn man, ich sag mal, bei einem Ironman so auf die über die Ziellinie zu laufen, das ist schon ein Gefühl, das löst Emotionen aus, die man eigentlich so nie mehr vergisst. Es ist einfach so, das ist etwas, was bleibt und man kann sich das auch nicht kaufen. Und was ich glaube, bei mir ist es so, wenn mir jemand sagen würde, guck mal, da kannst du dich jetzt sofort wieder anmelden für den nächsten Ironman. Ich würde sofort auf den Knopf drücken und würde sagen, ja. Also ich bin, glaube ich, jemand, der jetzt nicht sagt, um Gottes Willen nie wieder, sondern das ist irgendwie ist das etwas, was mir so viel gibt, dass ich das eigentlich immer wieder machen möchte. Also nochmal zurückzukommen auf deine Frage. Ich glaube, bei mir ist es eher so ein Mix aus intrinsischer und extrinsischer Motivation, um eben das immer wieder erleben zu dürfen. Könnte man sagen, ist auch ein Virus, oder? Aber es ist zumindest mal eine Art von positiv verrückt sein. Da gibt es ja viele andere Dinge, die vielleicht jetzt nicht ganz so gut sind.
Ja, wir Ausdauersportler kennen diese Gefühle. Da produziert der Körper ja tatsächlich auch Hormone, die uns diese Glücksgefühle, die ausgeschüttet werden, die uns das Glücksgefühl bescheren. Das kann schon in gewisser Weise, ja, ich sage jetzt mal, süchtig machen oder dass wir es halt wieder haben wollen. Aber wie du sagst, wenn wir das gesund betreiben, diesen Sport, und auf uns Acht geben und Schlaf, Ernährung und so weiter, dann ist es ja auch was sehr, sehr Schönes und sehr Wertvolles.
Ja, absolut, würde ich dir zustimmen. Und Ironman oder Triathlon ganz allgemein ist für mich dann auch so ein Stück weit Lifestyle geworden. War natürlich zu Beginn nicht unbedingt so, aber wenn man dann beginnt, die Ernährung in das Leben mit einzubeziehen und natürlich auch die Organisation, die dahinter steckt, das heißt, das tägliche Training in sein berufliches und in sein familiäres Leben mit einzuplanen, dann wird es tatsächlich schon ein Stück weit zum Lifestyle, was dann aber auch ausstrahlt auf das private Leben und da sind wir wieder beim Punkt, natürlich auch auf das Business in puncto Zielsetzung, wie werde ich zielstrebiger, wie erreiche ich Ziele, was sind meine Milestones, wie gehe ich mit Krisen um, wie gehe ich mit Rückschlägen um, das sind alles Dinge, die man im Ironman oder im Triathlon ganz allgemein, glaube ich, schon lernt, manchmal auch auf die harte Art, aber die man dann tatsächlich auch verwenden kann für das restliche Leben.
Absolut. Vielen Dank für diese Zusammenfassung, die du gerade schon gegeben hast. Denn darauf kommen wir auch noch auf die einzelnen Punkte, was du eben aus dem Sport ins Business, den Joballtag, Familienalltag, Privatleben, überall mit rübernimmst. Denn ich erkenne ja auch immer so, so viele Parallelen, so wie du. Was mich wirklich, wirklich interessiert an dieser Stelle und bestimmt auch viele Zuhörer, welches sind denn deine Tipps, wie ich mein Training in meinem Alltag unterbringe? Denn ich weiß, du bist Familienvater, du hast eine Frau, zwei Kinder, den Vollzeitjob, dann gibt es noch Haushalt, Urlaube, alles Mögliche, Hobbys, weiß ich nicht. Wie, ja, was sind die Tipps und Tricks, wie du das über die Jahre sicherlich perfektioniert hast, dass das klappt?
Ja, zum einen gibt es, glaube ich, ein Tipp wäre, die Trainingsplanung für die Woche schon vorab durchzuführen und wenn möglich, die schon in den Business-Kalender mit einzufügen, sodass ich dort feste Slots allokiert habe, dann ist es wesentlich schwieriger, diese wieder herauszunehmen. Das heißt, ich weiß dann schon ganz genau, wann ich was entsprechend trainieren möchte und habe das dann schon mit den übrigen Business-Terminen so ein Stück weit abgestimmt. Was man natürlich immer tun kann, ist beispielsweise auch im Familienleben, das in Ausflüge, Fahrten zu integrieren, beispielsweise dann mit dem Rad irgendwo hinzufahren oder mit dem Rad zurückzufahren oder auch ein Stück zu laufen. Ich bin jetzt in der glücklichen Situation, dass meine Familie ebenfalls sehr sportbegeistert ist. Das heißt, wir unterstützen uns überall, wo es nur geht und wir machen auch Dinge zusammen, zum Beispiel Schwimmen oder sonstige Dinge. Und das glaube ich, kann man das schon irgendwie unter einen Hut bringen. Wenn es dann mal nicht klappt oder wenn man weniger trainieren kann, als man eigentlich wollte, sollte man jetzt auch nicht gleich irgendwie der Verzweiflung erliegen, sondern dann eher nach vorne schauen und gucken, wie man das dann entsprechend unter Umständen dann auch wieder ausgleichen kann. Aber natürlich, es ist schon so, wir verdienen alle unser Geld oder zumindest Kerstin, wir beiden nicht mit Triathlon. Das heißt, die Prioritäten sind auf ein Stück weit anders gesetzt und dem muss man, glaube ich, auch Rechnung tragen.
Und ich höre bei dir auch eine gewisse Entspannung raus. Das schiebe ich mal darauf, dass du das schon sehr viele Jahre machst und das gelernt hast. Ich kann aus meiner Erfahrung, die noch nicht so lang ist wie deine, Wolfgang, aber auch berichten, dass ich am Anfang mit dieser Logistik vollkommen überfordert war. Also ich wollte schwimmen gehen. Okay, Stunde schwimmen ist ja nicht eine Stunde, sind ja zwei. Und ich dachte, ich packe jetzt irgendwie stundenlang mein Zeug und vergesse die Hälfte und muss noch mein Programm ausdrucken. Das war alles so viel an Logistik und Vorbereitung. Aber heute mache ich es einfach viel, viel schneller. Denn wenn wir mal damit angefangen haben und gesagt haben, okay, was muss denn alles in meinen Rucksack rein und was darf ich nicht vergessen oder schreibt ihr, ich habe mir immer Listen geschrieben und die abgehakt, Packlisten. Und heute geht es schon viel, viel schneller. Das Gleiche beim Fahrradfahren, wo ich am Anfang dachte, um Himmels Willen, was für eine Wahnsinnslogistik, wenn ich auch noch mit dem Auto zum Trainingspartner fahre, was muss ich denn da alles ins Auto reinpacken? Aber das wird besser mit der Zeit, ja, und dann machst du es viel, viel routinierter.
Absolut, dem würde ich zustimmen. Wenn ich mich aufs Rad setze, gucke ich erstmal, was habe ich denn für Temperaturen? Dann muss ich mir überlegen, was ziehe ich denn an? Wie lange will ich denn fahren? Wie lange habe ich überhaupt Zeit? Aber das sind Dinge, die automatisieren sich dann, die ritualisieren sich sogar dann ein Stück weit. Das heißt, ich muss dann gar nicht mehr so viel drüber nachdenken, sondern ich weiß dann ganz genau, was passt oder was vielleicht auch nicht passt. Oder wenn ich beruflich eine Lücke habe dann später nochmal Zeit, dann macht es überhaupt Sinn, mich aufs Rad zu setzen oder laufe ich dann eine Zeit lang. Das heißt, diese Flexibilität und Routine, die kommt dann schon mit der Zeit und macht einem das dann auch entsprechend einfacher.
Machst du denn mehr als eine Langdistanz pro Jahr, also über diese Wahnsinnsdistanz, oder ist das auf eine begrenzt?
Also ich habe ein Jahr gab es, in dem ich zwei Langdistanzen gemacht habe. Normalerweise mache ich eine Langdistanz und eine Mitteldistanz 4 bis 6 Wochen vorher zur Vorbereitung. Und wenn ich dann noch Lust habe, mache ich danach dann nochmal eine Mitteldistanz zum Genießen. Aber mehr kriege ich, glaube ich, nicht hin, weil ich auch so die Trainingsstruktur auf zwei Langdistanzen auszurichten, ist extrem schwierig, weil man nach der ersten Langdistanz, glaube ich, dann wieder ein Stück zurückfahren muss und dann nochmal so zu trainieren, dass man einen zweiten Peak hat, das ist sehr, sehr schwierig, sodass ich eigentlich auch mit einer Langdistanz recht glücklich bin.
Wie sieht denn dein Training übers Jahr aus? Gibt es da auch Wochen oder Phasen, in denen du gar nichts machst, also wirklich die Füße hochlegst, null Sport oder vielleicht auch andere Sportarten trainierst?
Ja, ich bin jetzt nicht der Off-Season-Triathlet, sondern oftmals ist es so, dass ich dann nach der Wettkampfsaison habe ich so gute Beine oder so eine gute Form oder ich sage mal, wir haben dann noch schönes Wetter im Herbst, da möchte ich jetzt nicht einfach nichts tun, sondern da habe ich so viel Lust zu trainieren, vielleicht auch, weil der Druck ein Stück weit weg ist, dass ich dann einfach weiter trainiere. Und dann beginnt ja die strukturierte Vorbereitung, beginnt für mich schon Oktober, November, sodass ich meistens überhaupt keine Lücke habe, bei der ich jetzt, wie viele sagen, mental komplett runterkommen müsste. Das ist irgendwas, was ich gar nicht so brauche. Denn ich sehe das Training eher als mentaler Ausgleich zum Job. Und von daher bin ich eigentlich glücklich, dass ich das ganze Jahr über habe. Ja, ich trainiere 12 Stunden über das Jahr gesehen im Durchschnitt. Weniger wie 10 Stunden eigentlich kaum. Und so in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung können es dann schon mal 15, 18 Stunden sein, aber das ist dann wirklich nur punktuell. Und wenn man sich das jetzt mal überlegt, die Woche hat halt leider nur 7 Tage, dann wäre es bei einer Gleichverteilung, wären es immer 2 Stunden pro Tag. So ist es natürlich nicht. So viel Zeit habe ich unter der Woche nicht, aber dafür dann natürlich am Wochenende dann auch mal eine längere Einheit.
Und was trainierst du noch zusätzlich? Also Krafttraining, Yoga, Dehnen, Mobilisation, Faszienrolle, da gibt es ja noch ganz viele Bausteine, die uns nützen. Was machst du davon?
Ich bin großer Fan davon, Rumpfstabilität zu trainieren, einfach damit wir die Kraft auch auf die Straße bringen können. Das heißt, das mache ich eigentlich regelmäßig 1 bis 2 Mal die Woche oder auch Mobilisationstraining, Stretching, eigentlich täglich. Und ich bin auch ein großer Fan der Faszienrolle, da bin ich eigentlich auch fast täglich drauf.
Ja, kleiner Tipp am Rande, eine Freundin hat mich drauf gebracht, die macht auch Triathlon. Wenn ihr mal mit jemandem telefoniert, mit einer Freundin oder so, dann könnt ihr dabei auf die Faszienrolle gehen. Das finde ich super, denn ich frage mich auch, wie kriege ich das denn in meinen Alltag? Also nutzt doch einfach ein Telefonat, was ihr sowieso führt, vielleicht auch mal was länger und dann geht ihr auf die Faszienrolle. Ja, kleiner Hack. Du nimmst ja nicht jetzt nur teil an diesen Rennen, was ja ohnehin schon eine enorme Leistung ist, vor allem über diese ganzen Jahre, sondern bist auch noch sehr gut in deinen Platzierungen. Welche der drei Disziplinen ist denn deine stärkste und welche trainierst du am meisten?
Hat sich ein bisschen geändert. Ich war ein guter Läufer, sage ich mal. Ich habe eine Solo-Marathon-Zeit von 2,55, die ich mal erreicht habe.
Wow.
Das kann sich, glaube ich, schon so einigermaßen sehen lassen. Es hat sich aber mit der Zeit so ein bisschen geändert. Ich trainiere sehr, sehr viel auf dem Rad, einfach weil das, ich sage mal so, besser ist dann tatsächlich auch für die Gelenke und für den ganzen Sehnenmuskelapparat. Ist also ein bisschen schonender. Ich laufe zwar schon viel, aber so die ganz langen Einheiten mache ich auch. Einmal pro Woche habe ich früher mehr gemacht. Und früher bin ich nicht gerne geschwommen. Kurioserweise schwimme ich jetzt sehr, sehr gerne. Also ich kann fast sagen, Schwimmen ist fast zu meiner Lieblingsdisziplin geworden. Und ich schwimme mittlerweile echt, echt gerne. Wobei, wenn es im Sommer geht, gerne im Freiwasser, lieber im Freiwasser als jetzt im Schwimmbad. Aber das muss natürlich dann schon auch mal sein.
Und dein Schwimmtraining, hast du immer ein Programm dabei oder schwimmst du auch Strecken ohne Techniktraining?
Schwimme auch mal Strecken ohne Techniktraining. Ich habe nicht immer ein Techniktraining dabei. Also ich habe viele Schwimmseminare auch gemacht. Es ist nicht so, dass ich kein Repertoire hätte. Aber da bin ich, glaube ich, Realist genug zu sagen, dass ich jetzt, glaube ich, kein Michael Phelps mehr werden kann. Dafür habe ich einfach bin ich zu lange nicht geschwommen. Und als ich dann wieder angefangen habe, war vielleicht dann auch der Zug abgefahren. Ich weiß natürlich, dass beim Schwimmen Technik alles ist. Aber aus meiner Sicht ist es dann halt auch so, ich müsste sehr viel Zeit investieren, um dann geringfügige Fortschritte zu machen. Da überlege ich mir eher, ob ich nicht diese Zeit irgendwo anders dann investiere, um größere Fortschritte zu machen und eigentlich nur in den Zustand zu kommen, dass ich die erste Disziplin mit Würde überleben kann, sodass ich einigermaßen vernünftig aus dem Wasser rauskomme nach 3,8 Kilometern und mir dann noch vorstellen kann, dass ich dann noch 180 Kilometer Rad fahren kann und 42 Kilometer zu laufen. Da bin ich realistisch genug.
Sicher hast du jetzt nicht immer Lust auf Sport. Wie motivierst du dich denn dann? Oder lässt du eine Einheit auch mal ausfallen, wenn du so gar keine Lust verspürst?
Eigentlich nicht. Ich sage immer, das Schwierigste am Laufen ist, die Laufschuhe anzuziehen. Der Appetit kommt meistens beim Essen, wenn das Wetter schlecht ist oder so, dann hat man vielleicht auch mal keine Lust, aber man fühlt sich hinterher immer besser. Das, glaube ich, kann ich schon so sagen. Und von daher trainiere ich eigentlich immer, auch wenn ich keine Lust habe. Hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber es ist aber dann tatsächlich so, dass die Motivation auch beim Training dann tatsächlich auch kommt. Selbst wenn man sich zu Beginn jetzt nicht so gut fühlt oder wenn man eine harte Trainingseinheit am Vortag hatte, gibt es mir eigentlich immer so viel, dass ich dann hinterher froh bin, dass ich das gemacht habe.
Und gerade solche, du hast gerade schlechtes Wetter angesprochen, gerade solche Einheiten, auch im strömenden Regen mal länger zu laufen, womöglich noch mit dem Trainingspartner, das sind die Dinge, die mir zumindest ewig in Erinnerung bleiben. Und wenn man das gemeinsam erlebt hat, dann erzählt man sich noch in Jahren darüber. Weißt du noch, wie es war, als es so geschüttet hat und wir 2 Stunden gelaufen sind? Das hat schon auch was. Angenehm ist es nicht, aber es macht uns, glaube ich, auch stärker.
Es macht uns auf jeden Fall stärker. Das sind auch diese Einheiten, wie du schon sagst, auf die man vielleicht auch länger zurückblickt und die einen sportlich dann vielleicht auch weiterbringen. Natürlich auch das gemeinsame Training ist auch so ein Thema. Leider habe ich jetzt nicht immer die Möglichkeit, gemeinsam zu trainieren. Es gibt bei mir, da wo ich jetzt wohne, im schönen Schwarzwald, nicht so viele. Wenn ich die anrufe und frage, die hast du Sonntagmorgen 6 Uhr Zeit, mit mir 6 Stunden Rad zu fahren, dann sagen die meisten leider nicht. Aber ich kenne schon viele Leute natürlich und wir treffen uns dann ab und zu auch schon mal, um gemeinsam zu trainieren. Und das sind dann oftmals natürlich schon auch die Höhepunkte, wenn man immer auch voneinander profitiert und es fällt einem einfach auch leichter, dann die langen Einheiten zu absolvieren.
Ja, alles alleine zu machen, gerade die langen Sachen. Ich kenne es ja auch aus dem Marathontraining. Ich habe das dann bewusst gemacht, 35 Kilometer ganz alleine. Ich habe allen abgesagt, die mitkommen wollten. denn ich denke, im Wettkampf bin ich auch alleine, aber ich gebe dir natürlich recht, das gemeinsame Erlebnis, die mentale Unterstützung oder auch die technische Unterstützung mal mit Tipps auf der Strecke, das ist schon schön. Also ich denke, es braucht beides. Krisen gibt es ja jetzt immer wieder im Sport und im Business natürlich. Was machst du denn, wenn es richtig hart wird in beiden Bereichen?
Ja, ich denke, so weißt du sicherlich auch, der Wettkampftag ist eigentlich so gespickt mit Krisen. Die erste Krise ist, wenn ich Sonntagmorgens um 4 Uhr aufstehe, frage ich mich, warum tue ich mir das an? Genauso, wenn ich nach 3 Kilometern im Schwimmen den ersten Wadenkrampf bekomme, frage ich mich, warum bekommst du jetzt hier einen Krampf? Hast doch eigentlich gut genug trainiert. Und so setzt sich das dann über den ganzen Tag fort. Und da ist es natürlich schon wichtig, einen positiven inneren Dialog führen zu können. Die erste Reaktion von uns Menschen ist, glaube ich, immer, warum passiert es mir? Und ich bin der Ärmste und das hört nie wieder auf. Und das beeinflusst jetzt mein ganzes Rennen. Das sind so die Dinge, die einem dann so einfallen, wenn man dann aber aus diesem Jammertal rauskommt und feststellt, dass es genauso wie es in die Krise hineingehen kann, kann es natürlich auch aus einer Krise wieder herausgehen. Das ist tatsächlich so. Dafür braucht man aber, was wir, glaube ich, neudeutsch ein Growth Mindset nennen. Das heißt, dass wir tatsächlich dann auch wachsen können. Wenn wir daran glauben, dann schaffen wir das tatsächlich auch. Und wichtig ist, dass man das tatsächlich im Training auch so ein Stück weit trainiert, also dass ich mit mir selber achtsam umgehe und mein Dialog auch so geartet ist, dass ich mir jetzt nicht sage, mein Gott, bist du langsam, die sind alle viel schneller oder was machst du denn hier überhaupt, sondern dass ich mir dann tatsächlich auch sage, das ist mein Rennen, ich bin hier, ich habe mich gut vorbereitet, ich habe meine Hausaufgaben gemacht und dass ich es dann immer wieder schaffe, aus diesen Krisen herauszukommen. Übertragen auf das Business, glaube ich, ist es schon auch so, wenn wir Projekte angehen, die zu Beginn gar nicht unbedingt so laufen, wie wir uns das vorstellen, dann oder wenn wir auch Widerstand spüren im Unternehmen, kommt ja manchmal auch vor, dann jetzt nicht zu sagen, gut, dann lasse ich das halt, sondern dann eben weiterhin dranbleiben und immer Stück für Stück dann versuchen, weiterzukommen, den nächsten Schritt zu gehen, zur nächsten Verpflegungsstelle zu kommen, zu überlegen, was könnte denn der nächste Schritt sein. Das sind solche Parallelen, die, glaube ich, schon sehr viel mit mentaler Einstellung und Stärke zu tun haben und die in allen Lebensbereichen auf jeden Fall hilfreich sind.
Ja, das sind sehr schöne Beispiele. Danke dafür, zu überlegen, wo will ich denn eigentlich hin, auch im Projekt? Was ist das Projektziel im Job? Oder die Finishline im Wettkampf oder die Beendigung der Trainingssession, was auch immer. Und immer wieder sich darauf zu besinnen und die Stärke daraus zu ziehen. Aber du hast recht, das vorher zu trainieren macht schon Sinn.
Ja, absolut. Ich würde sogar so weit gehen, dass es genauso einen mentalen Muskel gibt, den wir auch trainieren können, genauso wie es andere Muskeln im Körper gibt. Und das hilft uns dann in solchen Situationen dann tatsächlich auch damit umzugehen oder vielleicht auch ein Stück weit ruhig zu bleiben, gelassen zu bleiben, entspannt zu bleiben und dann auch nach vorne schauen zu können. Das sind einfach, ja, ich sage mal so, im Laufe meiner 19 Ironmans bin ich natürlich schon in vielen Situationen, in denen es recht aussichtslos aussah, schon beim Schwimmen teilweise. Früher gab es ja diesen Massenstart noch. Mittlerweile gibt es den Rolling Start. Als ich 2017 auf Hawaii war, war das immer noch so ein Massenstart. Das heißt, dann die Prügel einstecken zu müssen, ist nicht immer schön, aber es muss dann halt irgendwie weitergehen. Und oder beispielsweise bei meinem ersten Ironman in Rot, die Laufschuhe, die hatte ich zwar einmal eingelaufen, aber hinterher war es dann eben so, dass es bei strömendem Regen dazu geführt hat, dass mein Zehennagel nachher eine Blutblase hatte, die der Arzt am nächsten Tag mit einer glühenden Büroklammer aufstach, stechen musste und das Blut dann 20 cm hoch rausgespritzt sind. Das sind halt alles solche Dinge. Anfängerfehler mag sein, aber solche Krisen haben wir dann immer. Bei mir hat es jetzt nicht dazu geführt, dass ich dann gesagt habe, um Gottes Willen nie wieder, sondern eher ins Gegenteil oder eher gegenteilig war und sage, Das brauche ich immer wieder.
Das könnte ich jetzt auch noch hinterfragen, aber das hatten wir ja schon. Ja, in der Situation, auch Massenstart Hawaii, wenn du da verprügelt wirst, also verprügelt durch die vielen Starter, die auch alle vorankommen wollen, du musst dir ja in der Situation entweder überlegen, was mache ich jetzt damit? Wie komme ich aus dieser Krise raus? Und das musst du sehr schnell überlegen, weil du ja gerade im Wasser bist und der Wettkampf gestartet ist. Oder du sagst, ich gehe jetzt raus, setze mich an den Strand und mach's halt nicht mehr, was ja irgendwie in dem Moment auch keine Alternative ist. Also so Kopf in Sand stecken ist vielleicht ein schönes Bild im Sandstrand. Das ist auch im Business oft doch keine gute Idee.
Ja, absolut. Apropos Sand, beispielsweise in Frankfurt am Langener Waldsee. Ich kann mich an ein Jahr erinnern, da war ich, glaube ich, nach dem Schwimmen so motiviert, endlich aufs Rad zu kommen, dass ich im Vollsprint dort über diesen Sandstrand, der relativ steil nach oben geht, und da hatte ich sofort einen Krampf. Das heißt, meine Motivation oder meine Euphorie, aufs Rad zu kommen, war dann ziemlich stark gedämpft. Auch da kann man natürlich dann echt den Kopf jetzt nicht unbedingt in den Sand stecken, obwohl der da gewesen wäre.
Genau, ja, da geht es ganz schön rauf. Die in Frankfurt gestartet sind, die wissen das.
Ja.
Hast du denn bisher jeden deiner Wettkämpfe über die Ziellinie gebracht oder hast du mal das unbeliebte DNF gehabt, also wo der Ergebnisliste dann Did Not Finish drinsteht?
Ja, ehrlich gesagt habe ich 19 Mal habe ich es geschafft, zweimal habe ich es nicht geschafft, aber da lag es jetzt nicht daran, dass ich irgendwie aufgegeben hätte, sondern ich bin 2012 in Frankfurt auf dem Rad gestürzt, weil ein vor mir fahrender Athlet in der Kurve weggerutscht ist, da war es nass und ich bin dann drüber gefahren. Da fand ich mich dann nachher im Krankenhaus wieder mit 4 gebrochenen Rippen, und 2020 auch in Hamburg, da ging es mir dann ähnlich, da war es ebenfalls nass, da bin ich ebenfalls gestürzt. Also da hätte ich aber gar nicht weitermachen können, sondern auch da war ich in der Notaufnahme hinterher. Und aber ansonsten habe ich alle Triathlons ins Ziel gebracht.
Ja, das sind ja schon mal Krisen, würde ich mal sagen. Nicht so, wie du es dir vorgestellt hast. Im Job gibt es bestimmt auch Beispiele. Hast du eine Krise als Beispiel, aus der du rausgekommen bist? Und was hast du dabei gelernt?
Du meinst jetzt eine berufliche Krise oder im Triathlon?
Entweder oder. Wir sind ja bei Sport und Business.
Ja, das ist eine gute Frage. Ja, vielleicht so auf Hawaii oder so, da möchte man natürlich immer so das Allerbeste geben, stellt dann aber fest, ja, das läuft jetzt vielleicht doch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, oder ich bin nicht akklimatisiert, bei 45 Grad zu laufen. Ich schaffe jetzt nicht die Zeit, die ich habe. Und da ist es einfach wichtig, dann zu sagen, ich habe meinen Plan A, aber ich habe auch meinen Plan B. Also der Plan B ist einfach dann zu sagen, gut, ich erreiche nicht die Laufzeit, um dann hinterher in der geplanten Zeit ins Ziel zu kommen. Ich habe aber einen Plan B oder ich habe auch einen Plan C, der ist nämlich dann zu finishen. Das heißt, ich möchte überhaupt ins Ziel kommen, sodass ich dann mit mir selber im Reinen bin, um tatsächlich dann das auch zu Ende zu bringen. Ja, auf das Business übertragen gab es bei mir schon auch mal Situationen, wo ich dann festgestellt habe, ich bin jetzt beruflich in einer Situation, da passt jetzt der Job nicht mehr zu mir oder das Umfeld passt nicht mehr zu mir. Da haben sich Dinge geändert und dann halt jetzt zu überlegen und zu gucken, welche Alternativen habe ich denn? Wie ist mein Lösungsraum? Kann ich bei der Firma tatsächlich jetzt weiterhin bleiben oder geht es dann halt eben nicht? Und dann wirklich schon auch so ehrlich zu sein und zu sagen, gut, dann mache ich halt was anderes. Ich habe halt einen Plan B auch in der Tasche, und auch wenn es dann schwerfällt, zu sagen, ich treffe jetzt diese Entscheidung mit aller Konsequenz und suche mir dann entsprechend auch was Neues. Also auch das gab es natürlich in meiner beruflichen Karriere dann. Und da muss ich sagen, da bin ich aber ehrlich auch froh, dass ich diese Unabhängigkeit ein Stück weit gewinnen konnte. Also ich war 24 Jahre in meiner ersten Stelle, und vielleicht hatte ich damals auch noch so das Mindset, dann zu sagen, ich gucke dann tatsächlich auch nach anderen Dingen, wenn es jetzt nicht unbedingt passt. Habe dann die Firma gewechselt zu einer sehr viel größeren Firma. Ich war dann bei, darf ich das sagen, IBM?
Ja, ich ja auch. Das verbindet uns ja auch. Ich markiere ja sowieso Werbung in jeder Folge, deswegen können wir das ruhig auch nennen.
Ja, 6 Jahre IWM und aber auch da war es dann so, als ich dann gespürt habe, dass das passt jetzt nicht mehr. Da fiel es mir dann schon leichter, die Entscheidung zu treffen, dann 4 Jahre bei einer anderen Firma, jetzt 5 Jahre bei SAP. Aber wir sagen ja oftmals auch, so Ironman ist life-changing. Also bei mir stimmt es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich jetzt früher so die innere Unabhängigkeit und Freiheit gehabt hätte, tatsächlich so zu entscheiden oder auch im Business Dinge zu tun, die vielleicht jetzt so auf den ersten Blick mit einem Risiko behaftet sind, ein Stück weit, wo ich vorher nicht unbedingt immer weiß, ob das zum Erfolg führt. Vielleicht auch Dinge zu tun, die jetzt gar nicht von mir verlangt werden, sondern aber von denen ich halt sehe, dass sie tatsächlich dann auch zielführend sind, mit dem Risiko, dass sie auch scheitern können. Das sind Dinge, die ich in der Zeit, über diese Zeit auch gelernt habe. Und da bin ich mir eben nicht sicher, ob ich das ohne den Ironman tatsächlich so dann auch hinbekommen hätte.
Ja, die Parallele ist ja ganz offensichtlich. Wenn du bei einem Ironman über so eine lange Distanz, sind ja 226 Kilometer insgesamt und je nach Leistungsfähigkeit zwischen 10 und 16 oder so Stunden, niemand kann wissen, was dich erwartet an dem Tag. Frankfurt Ironman hat immer die Werbung gehabt auf dem Plakat, der längste Tag des Jahres. Fand ich auch immer sehr passend. Da weißt du nicht, was kommt und lässt dich drauf ein. Und das hast du gerade sehr schön ins Business rübergespiegelt. Also ich bin auch überzeugt, dass dich diese Schule durch diesen Sport dahin gebracht hat.
Ja, absolut. Ich glaube auch ganz, ganz viele Dinge, die im Ironman halt wichtig sind, die können wir für das Business auch nutzen und die helfen uns auch dabei, unsere Persönlichkeit ein Stück weit zu entwickeln. Da bin ich echt fest davon überzeugt, weil man ohne diese ganzen Erfahrungen sicherlich in seinem Reifeprozess nicht den Weg einschlagen kann, den man mit dem Ironman macht. Ich weiß jetzt nicht, ob der Ironman dafür unbedingt typisch ist. Das hat man sicherlich auch in anderen Sportarten, ganz klar. Aber der Ironman ist halt eine ganz, ganz extreme Form des Ausdauersportes, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, ähnlich habe ich es von meinen Gästen in diesem Podcast-Format gehört, die Ultras laufen, Deutschlandlauf, 19 Etappen, 19 Tage, unglaubliche Leistung oder auch Bergtrails, Ultratrails in den Alpen laufen. Das ist auch sehr ungewiss und Witterung, die dich da erwartet und so weiter. Also da gibt es definitiv Beispiele. Du hast von Hawaii jetzt schon erzählt, Wolfgang. 2017 bist du auf Hawaii bei der Weltmeisterschaft gestartet. Herzlichen Glückwunsch, da musst du ja auch erstmal hinkommen und finishen. Gibt es danach überhaupt noch sportliche Ziele für dich? Ist da nicht alles erreicht und du hast keine Motivation mehr?
Nein, überraschenderweise nicht. Natürlich kann man jetzt als Nicht-Profi ambitionierterweise dann sagen, gut, was will ich denn jetzt noch mehr erreichen? Mehr geht eigentlich nicht. Ich kann jetzt eigentlich aufhören und kann zufrieden zurückblicken auf meine zweite Karriere im Ironman. Bei mir ist es komischerweise jetzt nicht passiert. Ich habe jedes Jahr immer wieder mehr Lust, in das Training einzusteigen und dann auch den Triathlon weiter zu betreiben. Also ich sage, solange ich noch gesund bin und es noch oder kann und die Familie und die berufliche Situation das zulässt, möchte ich es eigentlich schon machen. Also genau das Gegenteil war der Fall. Ich war eigentlich eher mehr motiviert hinterher. Also ich bin jetzt nicht in den Blues reingekommen, sondern übrigens, ja, 2017 war der älteste Finisher, war das, glaube ich, sogar aus Japan mit 86. Und da habe ich dann schon noch ein paar Jahre vor mir.
Sehr schöne Motivation. Möglichst nicht mit 80 anfangen mit diesem Sport, sondern etwas früher, aber dann kann es auf jeden Fall klappen. Dazu gehört ja auch die Ernährung. Dass du dich bewusst ernährst, frage ich dich nicht, denn das ist mir klar bei den Leistungen. Aber wie ernährst du dich denn? Hast du eine bestimmte Form, die für dich gut funktioniert?
Ich habe da sehr viel rumexperimentiert, muss ich ganz ehrlich sagen, sowohl mit vegetarischer als auch veganer Ernährung. Es kam mir mal ein Buch in die Finger eines amerikanischen Triathleten, der dann geschrieben hat, sei, dass ich vegan ernährt, bringt ja viel höhere Leistungen. Und das habe ich dann wörtlich genommen, habe das dann auch mal versucht. Allerdings war es bei mir dann so, dass die Leistung eher nachgelassen hat, weil ich dann tatsächlich auch die Eiweißversorgung nicht sicherstellen konnte. Weil einfach aus praktischen Gründen, weil ich sehr viel unterwegs bin, auch beruflich, und ich konnte nicht immer die ganzen Eiweiße im Koffer mitnehmen. Das hat einfach nicht funktioniert. Und von daher bin ich jetzt eigentlich wieder so ein Stück zurück und würde mich als Flexitarier bezeichnen. Das heißt, ich versuche mich gesund zu ernähren, viel Gemüse, viel Obst, wenig Fleisch. Fisch finde ich eigentlich ganz gut, um die Omega-6-Balance zu Omega-3 aufrechtzuerhalten. Aber eher, glaube ich, vielseitig. Also da bin ich von den Extremen, die ich alle ausprobiert habe, ist, glaube ich, so meine Erfahrung, dass eine ausgewogene, vollwertige Ernährung, glaube ich schon, dass das Richtige ist. Ich substituiere Magnesium, Zink, aber ansonsten eigentlich jetzt nicht unbedingt so das ganze Spektrum, was man so sieht, manchmal auch hier.
Gezielte Ergänzung ist immer eine vernünftige Idee, anstatt alles einzunehmen, was es irgendwie auf dem Markt gibt. Also bitte qualitativ hochwertig und gerne mal Blutwerte messen, was überhaupt fehlt, denn nicht jedem von uns fehlt dasselbe. Und genau. Was bedeutet denn Top-Performance für dich persönlich?
Ja, der Beste zu sein, der ich heute werden kann und vielleicht ein bisschen besser zu sein, als ich gestern war. Natürlich versuchen wir immer, uns auch mit anderen zu vergleichen. Das, glaube ich, liegt in der Natur des Menschen, ist auch gut so ein Stück weit, aber speziell im Ironman, das weißt du ja nur zu gut, haben wir so eine Redensart und die trifft, glaube ich, schon auch zu, dass wir sagen, every finisher is a winner. Das heißt, es geht eigentlich im Wesentlichen darum, meine Grenzen zu überwinden, meinen inneren Schweinehund zu überwinden, ins Ziel zu kommen und ohne darauf zu schauen, wie was die anderen Athleten tatsächlich machen. Meine Situation an dem Tag ist das, was für mich die Ausgangsbasis ist, um erfolgreich zu sein. Und wenn es halt nicht passt oder wenn irgendwas sein sollte, können ja auch immer Dinge sein, die von außen auf uns einstürmen, familiäre Dinge, berufliche Dinge, dann hat es halt nicht sollen sein. Aber das ist für mich der Begriff der Performance. Die Top-Performance ist dann tatsächlich, wenn ich es dann beispielsweise schaffe, meine eigenen Erwartungen noch zu übertreffen. Das passiert schon ab und zu auch mal. Zum Beispiel dieses Jahr bei mir beim Ironman in Vichy. Da konnte ich, oder ich hatte eigentlich aufgrund des relativ oder aufgrund des fehlenden Lauftrainings, hatte ich jetzt an den Marathon nicht so die großen Erwartungen, konnte den aber eigentlich relativ solide zu Ende laufen und war dann hinterher 14. bei mir in der Altersklasse. Das hätte ich so gar nicht erwartet. Und das ist für mich dann, würde ich dann als Top-Performance mit dem Sternchen einordnen.
Wolfgang, ganz herzlichen Dank für so viele Einblicke. Dein nächstes sportliches Ziel hast du schon verraten. Wie bereitest du dich jetzt auf Frankfurt vor? Frankfurt 2023 ist ja Anfang Juli.
Ja, ist für mich eigentlich, da ich jetzt im Schwarzwald wohne, früher, ich tendiere eigentlich eher dahin, den Ironman später ins Jahr zu legen, weil ich einfach hier jetzt im Frühling sind die Temperaturen meistens noch so, dass ich später Radfahren kann als beispielsweise bei euch jetzt in Rhein-Main. Trotzdem habe ich mich für Frankfurt entschieden, weil ich dort schon 8-mal war. Und mein 20. Ironman, der soll dann vielleicht in Frankfurt, weil ich die Strecke einfach mag und auch die Zuschauer dort und das ganze Rennen, habe ich mir diese Location ausgesucht. Das heißt, ich versuche jetzt natürlich schon relativ frühzeitig vom Allgemeinen zum Spezifischen zu gehen und so von den Makrozyklen dann schon zu gucken, dass ich mich wettkampfspezifisch vorbereiten kann. Also heißt für mich jetzt beispielsweise auch schon längere Radeinheiten über die Wettkampfdistanz oder annähernd die Wettkampfdistanz schon früher im Jahr einzuplanen, als ich das normalerweise später gemacht habe. Ich bin auch ein Fan von Koppeltraining, speziell Radfahren und Laufen. Das heißt, dann am Radfahren immer auch noch ein Stück zu laufen, einfach um diese Kombi zu verinnerlichen. Das ist meistens schwierig. Wer das schon mal gemacht hat, weiß, dass man sich nach 180 Kilometer auf dem Rad beim Laufen sehr, sehr seltsam fühlt zu Beginn. Und da kommt es halt einfach darauf an, dass man relativ schnell dann auch in den Laufrhythmus kommt. Also das mache ich relativ gerne. Schwimmen mache ich im Winter sowieso und versuche auch da noch an meiner Technik zu feilen. Ich würde sagen, das unterscheidet sich gar nicht so sehr von den Jahren davor, nur dass es halt ein bisschen früher im Jahr dann auch für mich beginnt.